Die neue UB bringt eigentlich das Gleiche wie die neue Chemie. Die bringen zusammen die beiden Gebäude 10%. 10% CO2-Einsparung.
Für die gesamte Uni.
Also die bringen von den 20% Heureka, bringen die die Hälfte.
Ja, also zunächst mal vielen Dank für diesen schönen Überblick, der aber auch sehr ernüchternd war. Also der doch aufzeigt, wie schwierig das sein wird, da wirklich in größeren Schritten die Energieeinsparung voranzubringen. Gerade bei so einem komplexen Gebilde, wie die Universitäten das gezeigt haben, 40% steht unter Denkmalschutz, weit verstreut, ganz verschiedene Nutzungsarten, Nutzungskategorien, das ist schon schwierig. Das, sagen wir mal, so ein Betreiber wie die Bering-Nachfolger,
Pharma-Surf und sowas,
die ja, auch, ja die ja nun auch ihre Energieabteilungen so haben, aber die haben es wohl insofern leichter, als dann doch die Verbrauchsstruktur homogener ist, als das hier ist vielleicht auch das ganze, der ganze Zustand der Gebäude und Labors und alles moderner. Oder kann von denen lernen, haben Sie mit den Leuten auch Kontakte?
Ich kann, also ich habe zu denen Kontakt, aber von denen kann man eigentlich wenig lernen, weil die investieren, um ihre Prozesse wirtschaftlicher zu machen. Und da ist auch viel Geld im System. Wenn der Standort jetzt von den Energiekosten her unattraktiv wäre, würden die Firmen abwandern. Die agieren ja global, die gehen dann einfach, wenn das für die uninteressant wird. Was natürlich für so eine Universität schwierig ist.
Produzieren die ihren Strom selbst oder nicht?
Teilweise. Teilweise produzieren die selber. Wir haben ja seit 2009... angehängt an die Ausschreibung des Landes Hessens Wasserkraft, ich glaube aus Österreich, für das Stadtgebiet. Ja. Nur da ist ja das Problem, deswegen gibt es ja auch einen Senatsbeschluss, dass wir das mal überprüfen. Das sind eigentlich alte abgeschriebene Anlagen. Ja? Und dann laufe ich ja wieder in die Falle, wo ist da der umweltentlastende Effekt?
Ja, die alte Wasserkraft bringt sozusagen
nur eine Umverteilung im Markt.
Ja. Also, da wir da jetzt bei dem richtigen Konzept schon mal sind, wenn die Atomkraft jetzt ausgestellt ist, dann fallen ja angeblich viele CO2-Emissionen oder eine CO2-sparende Emission weg, was im Grunde genommen ja völliger Quatsch ist bei der ganzen Rechnung. Weil die größten Emittenten von CO2 ist die natürliche Radioaktivität und auch dann letztendlich die Radioaktivität der Atome einer, die ja letztendlich in der Erdkruste gelagert werden. Wenn man nämlich da mal genauer hinguckt, merkt man, dass 96% des CO2-Ausstoßes aus der natürlichen Radioaktivität stammt. Und das wird überhaupt nicht gedacht, da wird überhaupt nicht drüber geredet und das ärgert mich um 15%. Weil alle sogenannten Bilanzen da auf die Kommastelle völlig falsch bewertet sind. Es ist alles Müll, um nicht zu sagen Atommüll. Ja, in Fukushima jetzt geht der ganze Dreck in den Ozean rein und kommt mit Kohlenstoff in Verbindung. Da wird CO2 produziert ohne Ende über Jahrtausende. Und da steckt letztendlich die eigentliche CO2-Produktion, die von irgendwelchen geisteskranken Atomwaffenphysikern, ich muss nochmal so sagen, überhaupt nicht im Plan sind. Die haben überhaupt keine Ahnung auf Deutsch. Und das ist eigentlich eine ganz grässliche Situation. Und man kann eigentlich nur wünschen, dass die Frau Merkel jetzt tatsächlich schafft, diese 8 Meilerchen da vom Netz zu lassen, um die wirklichen CO2-Produzenten runterzunehmen und dann auch die anderen Dinger möglichst bald ebenfalls vom Netz nehmen zu können. Dann kann man über solche Diskussionen da reden, dann fängt es an, vernünftig zu werden. Nicht, also 96% des CO2 sind geogen, 4% sind anthropogen. Darüber streiten wir uns um eine Kommastelle, da lache ich drüber. Das finde ich feuchterregend. furchterregend bis zum Geht nicht mehr. Und dann kommt so ein Depp wie der Herr Zeit hinterher von E.ON und versucht da einen rumzuschwurbeln, dass seine Atommeiler ganz, ganz günstig sind und CO2 sparen und sonst was. Alles Unfug. Der Mann hat eine Vollmeise. Genau wie der von RWE, dieses Großmaul, der auch den Mund viel zu voll nimmt. Ja, man muss es doch mal so sagen. Ja. Da sind die Interessen dahinter, die so neuerlich sind. Und da steckt die Atomwaffenphysik dahinter, die keine Ahnung von Physik hat. Ganz übel.
Ja, das war jetzt mehr ein Kommentar oder ein Beitrag als eine Frage. Der Herr André ist ein ganz treuer Besucher unserer Seminars, unserer Ringvorlesung seit Jahrzehnten und ist immer ganz besonders wachsam, ob irgendwo die Atommafia dahinter steckt. Und,
ja, ich bin Herrn Ackermann sehr dankbar, dass er in seinem Vortrag oben auf dem Markt und die CO2-Emissionen bei dieser Diskussion gar nicht erst erwähnt hat, denn das finde ich deplatziert. Das fand ich toll, dass Sie da nichts zu gesagt haben. Aber es ist tatsächlich so, die Radioaktivität macht bei uns einen irrsinnigen Anteil an CO2-Emissionen und der wird nicht gedacht.
Ja, es ist aber so, also Umweltschutz ist unteilbar. Sowohl Atommüll wie CO2 müssen vermieden werden. Also,
Atommüll produziert CO2, das ist meine Aussage.
Und zwar zu gut, ich großen Beträgen, die überhaupt nicht in diesem Land. Ich frage mal, ob es noch weitere Wortmeldungen gibt. Bist du mir einverstanden, dass das zunächst
mal also ausgerechnet, was zu investieren wäre, um zügig zu sanieren den ganzen Bestand und dann auch den 40-Jahres-Rhythmus einzuhalten. Das mal als Kontrast jedenfalls zu dieser wunderbaren Zahl der Landesregierung, 44 Millionen, über die ja gestreckt sind, über Jahre. Ne? Was realistisch ist, sowas. Das geht weiterhin in andere Fahrt, aber man, damit man den wirklichen Bedarf auch mal Geld nicht sehen kann.
Nehmen Sie das Mikro mit.
Der wirkliche Bedarf liegt irgendwie ein Faktor 2 über dem, was jetzt zur Verfügung steht.
Darf ich da was zu fragen? Ich habe drei Kleinigkeiten. Zum einen anschließend an diesen letzten Wert. Ich habe vor 3-4 Jahren, jetzt ist der Kanzler leider gerade gegangen, in der oberhessischen Presse mal einen Wert gelesen, dass wir einen Sanierungsbedarf von 500 Millionen hätten. Und jetzt sagen Sie gerade, Sie machen eine neue Rechnung auf, dass wir über eine Milliarde,
880.
Oder 880, ist aber trotzdem erheblich viel drüber. Also das wäre meine erste Frage. Meine zweite, Sie haben ganz zum Schluss einen Satz gesagt, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Sie haben gesagt, wir planen heutzutage Gebäude für eine Nutzungsdauer von 40 Jahren. Ist das Ihr Ernst? Als ich meinem Vater erzählt habe, einem Maschinenbauer, dass unsere Gebäude auf den Lahnberg nach 40 Jahren im Prinzip abrissreif sind, hat er gesagt, das kann nicht sein. So haben wir doch niemals unsere Häuser gebaut. Das wäre meine zweite Frage.
Beantworten wir die jetzt mal.
Okay, ja.
So viel kann man sich gar nicht melden. Jede Frage ist sehr gehaltvoll. Oder einverstanden, dass wir...
Also, Neubauchemie kosten, ich glaube, es waren 113 Millionen. Davon sind 65% Technik. Ja. Die Technik nach 40 Jahren, die Lüftungsmaschinen etc., also mit Lebensdauer meinte ich nicht danach Abriss, sondern wenn es die Gebäude zulassen, eine Grundsanierung. Nur jetzt zum Beispiel bei den Lahnbergen ist es so, man hatte noch wenig Erfahrungswerte mit dem Beton. Und der Beton hat teilweise eine Deckung von 1-2 Millimetern. Das heißt, die Feuchtigkeit ist in den letzten 40 Jahren in den Beton eingedrungen. Der Stahl im Beton ist korrodiert und sprengt jetzt den Beton. Das können Sie nicht mehr retten. Also die sich da oben auskennen, Mitte der 90er wurde 3-4 Jahre lang dieses Parkdeck vor der Chemie saniert. Das ist der gleiche Beton, das ging nur alles viel schneller als bei den Gebäuden, weil da im Winter noch Streusalz dazu kam. Und nach 4-5 Jahren Sanierung, das war so eine meiner ersten größeren Baustellen, und da bin ich auch beschimpft worden wie noch nie, weil es keine Parkplätze mehr da oben gab, musste das Ding abgerissen werden. Ja? Und das, ja,
obwohl ein bundesweites Dilemma,
ja, klar,
auch in Freiburg, auch in Heidelberg,
ja,
ja.
Das war damals Stand der Technik, den Beton so zu gießen, dass da nahezu keine Deckung da war. Und also ich habe ja vorhin gesagt, historischer Kern, Gebäude aus dem 13. Jahrhundert, die können Sie immer mal wieder auf Stand bringen, wenn die entsprechend gebaut sind. Ja? Also wir haben massive Baupreissteigerungen und bei den 500 Millionen war es so, da waren wir naiv und dachten noch, die Lahnberge sind wirtschaftlich sanierbar. Und das hat sich leider nicht bewahrheitet.
Ja, natürlich.
Sie haben davon gesprochen, das wäre mein Hauptinteresse jetzt im Umgang als Hochschullehrer mit meinen Studierenden, dass sie gerechnet haben, was können wir am Alltagsbetrieb verbessern. Was hält Sie noch davon ab, eine große Kampagne zu starten? Wir haben auch Psychologen an dieser Universität, wir haben Konfliktforscher an der Universität, hier sitzen Sie. Ich möchte, das ist nicht zynisch, meine Frage. Warum machen wir nicht eine große Kampagne, wenn es wirklich so ist, dass wir beim Strom bis zu 20% sparen können, bei der Wärme bis zu 9%? Das sind doch gigantische Dinge. Wieder keine zynische Frage.
Nee, also einmal diese Einsparwerte beziehen sich auf Gebäude, büroartige Nutzung. Das heißt, das wäre im Wesentlichen das Lahntal mit der Nutzung und die Naturwissenschaften und Lebenswissenschaften mit den Bürobereichen, die wir ja da auch haben. Ja. Was uns davon abhält, ist, wann soll das von wem losgetreten werden? Ja? Es ist letztendlich ein Zeitproblem.
Keine Energiesparkommission? Ja. Also die gab es bis etwa das Jahr 2000 oder sowas.
Also ich frage nach der Energiesparkommission, ja, die in den 80er Jahren extrem erfolgreich war.
Ja. Ja, also die Energiesparkommission hatte sich besonders... Also die haben wir damals ins Leben gerufen, sind zu dem Präsidenten Simon gegangen und der Herr Simon hat gesagt, hiermit setzen wir sie ein. Und dann ist sie eingesetzt worden und die Initiative ging von den Hochschullehrern aus. Man kann das nicht der technischen Abteilung oder jetzt heißt es Senat 4 aufbürden, sondern das muss sozusagen... von der Professorenschaft kommt. Da gibt es gar keinen Zweifel, die muss den Anstoß geben. Es waren dann aber immer natürlich die Vertreter der technischen Abteilung drin, also der Leiter der technischen Abteilung, dann die zuständigen Leute für Klimaliftung, für Strom waren dabei. Und wir haben als unsere Aufgabe gesehen, insbesondere zwischen den Bereitstellern von Energie, Wärme, Klima, also der technischen Abteilung, wie es damals hieß, und den Nutzern herzustellen. Und das war eigentlich auch ganz erfolgreich. Sie haben vorhin gesagt, allein schon das Verbraucherverhalten, also was es für eine hohe Einsparung bringen kann. Und als einfachstes Beispiel hatten Sie so kurz in der Heizkörperventile. Wir haben damals ein Merkblatt über den sinnvollen Gebrauch von Heizkörperventilen herausgebracht und wir hatten dann auch den Eindruck, dass die Leute wussten, wie man so ein Ventil bedient und dass man es zumacht, wenn man drüber das Fenster offen hat und sowas. Ich habe den Kanzler schon zweimal angesprochen, ob sowas, ich habe auch Kollegen angesprochen, ich bin ja nun längst im Ruhestand, ob die nicht wieder sowas anschieben wollten, aber irgendwie... ist da in dieser Universität jetzt gerade kein Treib drin, sowas zu machen. Ich weiß es, ja, schade, sonst bin ich auch der Meinung über Verhaltensänderungen, über Aufzeigen, wie man was Energie einsparen kann. Allein die Tatsache, dass man die Fenster zumacht über Wochenende oder was das ein großer Effekt war. Ich meine, Sie kennen ja unseren Hörsaal in der Physik. Wenn man da im Winter die Rollos runterlässt, dann hat man na, die Verdunklung, die sind ja alle voll verdunkelbar in der Physik. Und wenn man da nachts die Rollos runterlässt oder überhaupt wenn nicht gebraucht wird, übers Wochenende oder sowas, da spart man unglaublich Heizenergie ein, weil man hat nochmal eine isolierende Luftschicht zusätzlich zu den Fenstern. Und sowas ließe sich natürlich machen allein durch Information. Gut, aber das kann nicht von der technischen Abteilung kommen, das muss sozusagen aus dem Herzen der Universität.
Das Gute ist, diese Change-Kampagne ist eine fertige Kampagne mit Postern, mit Folienthermometern, grüner Bereich um 20 Grad, mit Flyern, mit Aufklebern. Also wir haben, das ist sehr gut angekommen, zum Beispiel abschaltbare Steckerleisten. 1000 Stück gekauft, ja, und dann kam ein Aufkleber drauf, drückt mich zum Abschied. Ja? Ja, so ganz, ganz platt. Ja? Oder auch der Lichtschalter, wenn ich aus dem Raum gehe, drückt mich zum Abschied. Ja? Oder an der Tür dann alles aus und sowas. Also wir haben die Materialien noch, wir haben die Flyer noch, die fertige Kampagne gibt's, die Vorlagen auch. Wir dürfen das auch benutzen, weil wir offiziell bei Change mitgemacht haben. Das ist kein Thema.
Müssen
es
nur los.
Genau.
Kannst fragen, ob noch jemand was...
Ja, bitte, wir haben jetzt hier nur so davon.
Wenn niemand eine Frage hat, habe ich noch eine. Sie haben eine.
Ja, ich wollte fragen, wenn nur eine Person in der Uni dafür verantwortlich ist, also für die Energieeffizienz, wir haben jetzt die Bilanz gehabt von 440 Millionen, also ich glaube, dann die zwei Personen für einzustellen ist ein bisschen günstiger, als wenn man jetzt 10 neue
Gebäude
bauen. Das ist ja vielleicht
im Ansatz
einfach
ein, zwei
Leute für den Job
einzustellen.
Ich weiß nicht, was die da verdienen, aber ich meine, so viel
werden
sie
wohl
nicht verdienen.
Also wenn man das verkauft mit den Kommunen oder den Landkreisen, die schon viel früher sowas wie eine Finanzkrise hatten, dann sieht man, dass beim Landkreis Marburg-Biedenkopf, als ich da 1995 angefangen hatte, gab es schon, also mit mir dann zwei Leute. Der ist von der Fläche her genauso groß wie die Flächen der Universität, aber halt nicht so energieintensiv. Auch die Stadt Marburg hat da schon, ich glaube auch zwei im Energiereferat. Ich denke schon, dass sich das lohnen würde.
Wir müssen es aber auch weiter transportieren. Es reicht nicht, was anzustoßen. Also die Kommission ist ein wunderbares Beispiel. Sie hat halt wieder aufgehört zu wirken. Und eine solche Change-Kampagne, die stößt was an. Es gibt viele Bereiche in der Universität, wo es gute Initiativen gibt, die etwas anstoßen. Und dann kommt ein neues Thema oder die Leute gehen weg. Und das Nutzerverhalten, das Neue etabliert sich eben nicht. Und der Ding hat ja das Erstaunliche angestoßen. Selbstverständlich, da wo man es bezahlt, nämlich daheim, tut man alles. Zum Teil auch ökonomisch irrsinnige Dinge. Also wenn ich mal an die Investitionskosten denke für Dämmung von Einfamilienhäusern, wo man die Rendite nie im Leben und auch nicht mit den eigenen Erben jemals irgendwie abzuschöpfen. Aber man tut es. In der Universität, das beobachten wir doch alle, tut man es nicht. Und Nutzerverhalten stabil zu verändern, ist eben mehr als eine Kampagne anzustoßen. Und deswegen haben wir ja versucht, und da wird man erst über die außerhalb des Jahres sehen, ob es etwas bringt, den Fachbereichen und Einrichtungen erstmal zu zeigen, was sie an Energie kosten und wenn sie etwas einsparen, ihnen das zu lassen. Ich glaube, nichts ist so wirksam wie so etwas. Das müsste aber begleitet werden, da stimme ich Ihnen zu, von einer Kampagne, die auch die breite Menge der Nutzer und das sind auch viele Studierende, und vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann eben entsprechend erreicht. So scheint nicht aus. ja nur durch mal durch kleinen PC-Codes in diese Hochschule gehen und den Schirm sich immer an.
Außer bei uns. Außer bei uns, Frau Krause. Tun Sie, tun Sie.
Ich würde sogar noch weitergehen. Eigentlich ist es so, dass die Abteilungen ihre Energiekosten in irgendeiner Weise bezahlen müssen.
Ja.
Aber es müsste so sein, vorher aus ihren Sätzen zahlen müssen. Dann wird es anders. Das hat natürlich eine lange Investition, da muss man das erstmal messen, da muss man es eventuell bemessen nachher. Aber wenn das so wäre, dann würde sich eigentlich ändern.
Aber der erste Schritt
ist,
die
Mietpreise kalkulieren
und
sagen,
diese Gemeinschaftsräume, die
lesen,
wir
würden
jetzt hier die Miete zahlen.
Aber wir müssen so den Beobachter von Kosten rechnen, wenn es ja irgendwie ab, letztendlich steigt. Aber das meine ich auch, das wollte ich nämlich eben auch sagen, wenn die Mitarbeiter wissen, dass dafür Geld bezahlt werden muss. Ich denke, das ist immer der erste Schritt in die Richtung.
Also ich erinnere an einen Besuch in der DDR Anfang der 80er Jahre. Da fuhr ich mit einem Kollegen abends nach Hause in einen gigantischen Wohnkomplex. Ich will das unterstützen, was du sagst, Michael. Und wir kommen in die Wohnung des Kollegen, 25 Grad im Winter. 25 ist vielleicht übertrieben, 23 Grad und die Fenster waren offen. Also die Oberlichter. Ich sage, was machst du hier? Na, sagt er, das kostet doch nichts. Ja. So, und dann haben die das verändert. Ich weiß nicht mehr, das war in Jena, in Lobe da. Ich weiß nicht, wie die Organisationsstrukturen waren. Jedenfalls wurden dann plötzlich Thermostate angeschafft und die Energie musste bezahlt werden. Und bei meinem nächsten Besuch war es 19 Grad. Als er nach Hause kam, hat er den Heizkörper ein bisschen höher gedreht. Also über die Kostendinge geht es. Hans, ich erinnere mich auch daran, dass du moniert hast, als die Energiesparkommission angefangen hat zu arbeiten, habt ihr einen Millionenbetrag eingespart, den musstet ihr aber nach Wiesbaden abführen. Das heißt, das macht kein Interesse. Aber was die Präsidentin vorschlägt, ist natürlich der einzige Weg, den es überhaupt nur gibt. Ja.
Aber wir hatten sogar ja hier mal versucht, es noch zu vertiefen. Wir hatten hier mal ein Podium, wo Ihr Vorgänger als Präsident, der saß mit auf dem Podium. Der saß mit auf dem Podium. Dann saßen verschiedene von uns und dann sogar ein paar Politiker da. Und da haben wir versucht, ob die Universität Marburg nicht ein Leitbild machen könnte, wie das manche andere Universitäten haben. Und dass man in diesem Leitbild ein umweltbewusstes Verhalten niederschreibt, wie zum Beispiel die ETH Zürich hat. Es gibt auch noch andere Universitäten, ich glaube Bremen hat sowas auch, wo sowas drinsteht und so. Wir sind aber damals dann auf keinen grünen Zweig gekommen, weil die Diskussion durch die anwesenden Politiker dann sich in wahlkampftaugliche Nebengebiete verästelt hat und so. Aber es wäre schon die Frage, ob man nicht vielleicht, man muss es ja nicht ganz so gut machen wie die ETH Zürich, wo jeder, der die Universität als Angehöriger, sei es in lehrend oder lernend, betritt, dass der ein sozusagen Leitbildvermächtnis anerkennen muss, wie er sich umweltgerecht zu verhalten hat. Und da steht auch die Energieeinsparung drin. Ja, eine Frage könnte man auch noch zulassen und dann, ja, bitteschön.
Eine Frage, und zwar, ich habe jetzt auch lange Zeit für ihn gearbeitet, also in Nachwerken, in Labor. Ich hatte ein Ecklabor, das heißt also oberste Stockwerk, zwei Außenwände. Und im Winter war es halt so, dass man dort nicht arbeiten konnte, wenn nicht mindestens zwei Heizlichter laufen. Aber es war
zusätzlich zur Heizung.
Zusätzlich zur Heizung, weil das Gebäude ist nicht zu viel. Das bringt halt überhaupt nicht. Und von daher bin ich halt für den Gesamtabschluss, aber ich kann es auch nicht sehr gut beurteilen. Jetzt besteht das Gerücht, dass die Physik dort einziehen soll, soweit man nicht so ein Gebäude ist. Ich weiß nicht. Die weiten uns nun aus.
Von dem Bestandsgebäude Chemie?
Genau. Und es ist nicht sinnvoller quasi, über den Betriebskosten. Also ich meine, das Neubau-Chemie kostet 100 Millionen. Es ist nicht sinnvoller quasi dann mit diesem Wolken-Programm noch ein Gebäude zu bauen, falls es notwendig ist. Und das letztlich die Zinsen laufen zu lassen. Also die Betriebskosten liegen in Zinskosten.
Gut, also einmal selbst wirtschaftliche Maßnahmen, wenn es die gäbe, dürfen wir nicht kreditfinanzieren. Also wir sind als Universität eine Körperschaft öffentlichen Rechts und per se ist es uns verboten, irgendwas über Kredite zu machen. Das müsste das Land machen. Und das Land quält sich aber jetzt schon mit dieser 3 Milliarden Bürde über alle Universitäten. Und Nachnutzung, Bestandsgebäude, Chemie ist angedacht, dort wo wir den größten Anteil Praktikumssäle haben, fragen Sie mich nicht nach welchem Kern, ja, den im Prinzip für die Naturwissenschaften, diesen einen Kern, im Betrieb zu halten, damit ich Lehrfläche habe für die doppelten Abi-Jahrgänge. Weil sonst laufe ich ja wirklich in den Naturwissenschaften auf den Lahnbergen in einen massiv begrenzenden Faktor. Das sind die Praktikumsplätze. Und wenn das ausgelaufen ist, dieser Peak, 2019 oder sowas, wird dieses letzte Fünftel der Chemie außer Betrieb genommen werden. Und von der Technik her wollen wir die zurzeit dann oder zukünftig nicht genutzten 4/5 energetisch im Wesentlichen abschalten, soweit wie das geht. Also da ist nicht dran gedacht, also gerade Physik, die Bestandsgebäude, deswegen hat sich auch die Physik damals gegen den Umzug da hoch gewehrt, sind für die Physiker durchaus schwierig. Also gerade für die Laserphysiker und sowas. Das geht vielleicht noch im Keller, aber sonst oben in diesen Gebäuden eigentlich nirgends.
Ja, dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich auch für die Bereitschaft, hier noch die lange Diskussion mit uns zu machen. Und wir sind zwar, wie gesagt, heute in der Teilnehmerinnenzahl geschwächt durch die Konkurrenzveranstaltung mit diesen Montagsdemos. Das wird auch noch so ein Weilchen bleiben. Weil die Demos sollen ja nach jetziger Absichtserklärung der Organisatoren so lang gehen, wie das 3-Monat-Moratorium geht. Also jedenfalls hat aber die lebhafte und die fachlich gut fundierte Diskussion uns, glaube ich, trotzdem gezeigt, dass die Veranstaltung hier ihren Sinn gemacht hat. Wir haben das nächste Mal als Referenten einen der Geschäftsführer von Solar Wagner in Kölbe, nämlich den Klaus Schweitzer, der also von Anfang an dabei war. Und er wird uns nicht über Technik oder sowas vortragen, sondern Geschichte und Zukunft einer selbstverwalteten Solarfirma. Es soll insbesondere darum gehen, wie ist das Modell, nachdem diese Firma geführt wird, die sich ja ganz im Besitz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befindet und auch mit einer relativ kleinen Schere der Gehaltspreisung zwischen den am wenigsten und am meisten Verdienenden auskommt. Lange Zeit haben ja alle überhaupt gleich verdient. Deshalb wird die Veranstaltung dann auch von unserem Wirtschaftsexperten Münkner moderiert werden. Und das ist bereits nächste Woche am 16. Mai zur selben Zeit. Wir sind sonst 14-tägig, aber dieses Mal haben wir nur 8 Tage Abstand. Also wir würden uns freuen, wenn wir am 16. Mai nicht nur Sie, sondern jeweils dann noch eine Bekannte und einen Bekannten dazu hier begrüßen dürfen. Wir machen zusammen mit Herrn Dr. Diehl eine Nachsitzung beim Griechen. Wer gern mitkommt, noch ein bisschen weiter diskutieren möchte, ist uns herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen ansonsten einen schönen Heimweg.